Ja, schön, dass wir, dass ich hier sein darf heute Morgen. Ralf, vielen Dank für deine Einladung. Wir sind ja nun irgendwie verbunden und dadurch ist das gekommen. Ich bin der Papa von Silas, das habt ihr ja sicher alle mitgekriegt. Meine Frau Beate ist tatsächlich meine bessere Hälfte, ist mit dabei, der Janis. Ja, und eben der Silas. Silas ist unser Kurzer, auch wenn er der Längste ist, aber das bleibt, glaube ich, einfach immer so. Ja, wir kommen aus einer FEG im Sauerland, in der Ihne, ganz kleines Dorf, 100 Einwohner, aber unsere Gemeinde hat 200 Glieder, also die kommen folglich auch nicht alle aus dem Dorf, alles aus den Dörfern um uns herum. Jetzt wisst ihr so ein bisschen, mit wem ihr es heute Morgen hier zu tun habt. Tohu wa bohu, kennt ihr, habt ihr schon mal gehört. Und ich weiß nicht, was das in euch jetzt auslöst. Ich denke zum Beispiel gerade an meine Werkstatt. Da ist einfach Tohu wa bohu, alles durcheinander. Wir haben gerade eine Terrasse gebaut, dann wird alles Werkzeug erstmal da reingeschmissen, dann wird nochmal ein Brett abgehobelt, die Späne fallen da drauf. Und naja, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wie es da jetzt aussucht. Sieht Tohu wa bohu, durcheinander, Chaos. Und viele wissen sich ja, dass das Wort uns auch in der Bibel begegnet. Und zwar gleich im zweiten Vers in der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war Tohu wa bohu. Die Erde war wüst und leer. Chaos und Finsternis lag auf der Tiefe. Und hier in diesem zweiten Vers begegnet uns das Wort Wüste. Da haben wir heute Morgen schon einiges von gehört, Marlene. Danke für deine Anmoderation. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr ganz so viel zu sagen dazu. Und es begegnet uns gleich hier am Anfang der Bibel. Wüst und leer. Und ich weiß nicht, wie das bei euch in der Gemeinde so ist, wenn ich jetzt mal sage, was fällt euch eigentlich ein, wenn ihr das Wort Wüste hört? Ruft es einfach mal rein.
Hitze.
Kamele. Trockenheit.
Viel Sand.
Durst. Genau, Durst.
Öde.
Öde, genau. Ist immer wieder auch eine Übersetzung hier in der Bibel. Öde.
Kein Internet.
Ja, kein Netz. Ja, genau. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, tatsächlich. Kein Netz. Okay. Ja, Orientierungslosigkeit. Auch die gibt es in der Wüste. Genau, ja. Super.
Auch Leben,
ja. Aber unter schwierigen Bedingungen, ja. Super. Das klappt viel besser hier bei uns in der Gemeinde mit 200 Leuten. Da traut man sich das nicht so. Aber von daher. Ja, genau, es waren viele Dinge, kein Netz, fand ich gut. Hoffnungslosigkeit, vielleicht auch Perspektivlosigkeit, wenn ich mittendrin stecke. Und das sind alles Dinge, die uns heute Morgen beschäftigen möchten. Und dieses Tohu wa bohu kommt jetzt nicht nur am Anfang vor, sondern ungefähr 330 Mal wird dieses Wort Wüste in der Bibel erwähnt. Und einige Begebenheiten möchten wir uns heute Morgen angucken und überlegen, hat es was mit uns zu tun? Und wenn wir Wüste und Bibel, diese Kombi hören, klar, dann ploppt das sofort auf, die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Und da möchten wir auch sofort einsteigen. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 13, zwei Verse. 2. Mose 13, Verse 17 und 18. Das Volk hat die 10 Plagen in Ägypten erlebt und steht jetzt am Auszug aus diesem Land, aus der Sklaverei. Und da passiert schon was ganz Eigenartiges. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ. Da führte sie Gott nicht auf eine Straße durch das Land der Philister, obwohl die nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde. Und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Und darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer. Und die Kinder Israel zogen gerüstet aus dem Land Ägypten. Und hier fällt uns schon eine ziemliche Eigenart auf. Gott führt das Volk in die Wüste. Gott führt in die Wüste. Das ist doch eigenartig. Sie kommen aus der Sklaverei und Gott führt in die Wüste. Und wenn wir an unsere Wüstenzeiten denken, Madeleine hat das schon mal so ein bisschen angeklungen, dass es auch in unserem Leben durchaus Wüstenzeiten geben kann, im übertragenen Sinne, dann kann es durchaus möglich sein, dass Gott uns mal in so eine Zeit hineinführt. Das können ganz unterschiedliche Zeiten sein. Es können Arbeitslosigkeit sein, Krankheit, Probleme vielleicht in der Beziehung, Verlust von lieben Menschen. Es können auch finanzielle Nöte sein. Und solche Zeiten fordern uns natürlich heraus. Und Gott, kann es sein, dass er uns in solche Zeiten hineinführt. Und wir stehen in so einer Zeit und die erste Frage, die wir stellen, ist, warum? Warum Gott? Vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, was habe ich getan? Warum stecke ich jetzt in so einer Zeit? Womit habe ich das verdient? Und an diesem Punkt entscheidet sich was. Und zwar ist die Frage, welche Frage stellen wir? Stellen wir diese Warum-Frage? Und wenn ich diese Art von Warum-Frage höre, dann ist da ein Vorwurf mit drin. Warum Gott? Und auch Ausweglosigkeit. Warum? Keine Perspektive. Und dann setzt unser Denken ein und wir könnten doch auch fragen, wozu? Das hat einen völlig anderen Klang. Wozu? Da steckt eine Perspektive hinter. Was ist der Grund? Ich bleibe nicht hier drin stecken, ich komme da wieder raus. Aber was soll diese Zeit jetzt? Und wir haben gelesen, dass Gott das Volk in die Wüste führt. Warum denn? Weil der direkte Weg zu Problemen führt. Und so kann es durchaus sein, dass wir durch Zeiten gehen, die schwierig für uns sind, weil ein anderer Weg vielleicht noch schwieriger werden. Und wir sehen hierin Gottes Weitsicht. Und da dürfen wir mit rechnen, auch in unserem Leben. Gott führt in Wüstenzeiten. Wir bleiben in der Situation der Wüstenwanderung und gehen einige Kapitel weiter. 2. Mose Kapitel 16. Das Volk macht sich auf den Weg und ist unterwegs in der Wüste und bald schon haben die Wüste gestrichen satt. Vers 3. Und die Kinder Israel sprachen zu ihnen, zu Mose und den Leuten, die sie führen, wären wir doch durch die Hand des Herrn in Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um die ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Die Leute haben die Faxen dicke. Hier in dieser Wüste, in dieser Hitze, wo wir kein Wasser finden und nichts Vernünftiges zu essen haben, das geht doch gar nicht. Und Mose, vielleicht ist da irgendwas schiefgelaufen. Du hast dir doch gar keine Gedanken gemacht, offensichtlich, wie du uns alle versorgen willst hier in diesem Land, in dieser Wüste. Da hat ja wohl irgendwas nicht so richtig hingehauen. Und sie machen Mose dafür verantwortlich, sie dorthin geschickt zu haben. Und dabei war es doch Gott, der sie in die Wüste geführt hat. Und genau der reagiert hier. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Und dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht. Eine Tagesration Manna sollte gesammelt werden und das war genug. Verse 14 bis 18. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas auf dem Boden in der Wüste, rund und klein und so fein wie der Reif auf der Erde. Und als die Kinder Israel das sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Und das aber ist sein Befehl, den der Herr gegeben hat. Jeder soll davon sammeln, so viel er zum Essen benötigt. Ein Gomer, je Kopf nach der Zahl eurer Seelen. Jeder nehme sich für die, die in seinem Zelt sind. Und die Kinder Israel machten es so und sammelten, der eine viel, der andere wenig. Als man es aber mit dem Gomer maß, da hatte der, welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss. Und der, welcher wenig gesammelt hatte, hatte keinen Mangel, sondern jeder hatte für sich gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Es war genug. Völlig ausreichend. Und was macht der Mensch? Mose sagte zu ihnen, niemand soll etwas davon bis zum anderen Morgen aufheben. Einige aber hörten nicht auf ihn und legten etwas für den anderen Tag zurück. Aber am Morgen war es voller Magen und stank. Der Mensch sorgt vor. Wer weiß, was morgen ist? Wer weiß, ob Gott mich morgen auch versorgt? Da bin ich doch schlau und sorge vor. Und teile mir das so ein bisschen ein. Und es ist doch gerade mal 6 Wochen her, ist das Volk Israel durch das Schilfmeer gegangen, trockenen Fußes. Und sie haben erlebt, wie Gott Wunder tut und wie Gott sie versorgt und leitet. Das hat aber nicht lange gehalten, weil hier ist das Misstrauen schon wieder da. Wird Gott uns versorgen? Und das Volk sollte lernen, auf Gott zu vertrauen, weil genau das wusste Gott. Wir haben es gelesen, das Volk zog aus dem Land und wir haben gelesen, es zog geordnet aus. In manchen Übersetzungen steht auch, es zog aus wie ein Heer, eine Streitmacht, voller Überzeugung, wir ziehen jetzt raus. Und dann sagt Gott aber, wenn die durch das Land der Philister kommen, ist sofort Feierabend mit dem großen Mut. Deshalb geht es durch die Wüste. Und er hat gesagt, ich weiß, dass dieses Volk lernen muss, mir zu vertrauen. Und das kann auch für uns ein Grund sein, in eine Wüstensituation reinzukommen. Lernen, auf Gott zu vertrauen. Wir sind doch eigentlich die Macher. Wir sind doch die wissen, wo es lang geht. Wir haben doch unsere Fähigkeiten. Nein, nicht mal alles selbst managen. Einfach mal auf Gott vertrauen, ihn machen zu lassen, von ihm auf ihn zu hören und ihm vielleicht auch gehorsam zu sein. Manchmal brauchen wir dann eine Situation, wo wir selbst nichts mehr machen können, wo der wir selbst nicht mehr Herr werden können, um uns wirklich ganz und gar auf Gott zu verlassen. Wüstenzeiten, um Vertrauen zu lernen. Wir machen einen Sprung ins Neue Testament und sehen uns Jesus an, wie er mit Wüstenzeiten umgegangen ist. Die Madeleine hat es auch schon angedeutet, Jesus wird vom Geist in die Wüste geführt. Hier haben wir das auch wieder, dieses in die Wüste hineinführen. Matthäus 4, ich lese mal nach einer neuen Übersetzung. Matthäus 4, Verse 1 und 3. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Wüstenzeiten, da wo es uns wirklich dreckig geht, wo der Glaube schwach wird, wo wir anfangen, Gott für unser Elend verantwortlich zu machen, an ihm zu zweifeln. Wo sind denn seine guten Zusagen für uns? Die sind so weit weg und überhaupt nicht mehr greifbar und gelten die uns überhaupt noch? Zusagen, wie wir sie zum Beispiel im Epheserbrief finden, Kapitel 1. Von allem Anfang an hat er uns doch dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Kinder Gottes, Erben Christi. Seine Gnade in Fülle erfahren. All das sind Zusagen, die wir hier kriegen. Und es gibt noch viel, viel mehr Zusagen. Und in solchen Wüstenzeiten zweifeln wir auf einmal an solchen Zusagen. Und wir denken, ist das wirklich so? Hat das für mich noch Bestand? Da hat dieser Widersacher doch ein leichtes Spiel. Und diese Fragen, ist das wirklich so? Hat Gott das so gesagt? Die erinnern uns auch an eine Frage. Sollte Gott gesagt haben? Die kommt uns auch bekannt vor. Und wir merken, da ist jemand, der flüstert uns was ein. In dieser Zeit, wo es uns dreckig geht, dein Gott trägt dich nicht. Und da ist es gut, wenn wir so reagieren, wie Jesus reagiert. Und Jesus antwortet zu ihm und sprach, es steht geschrieben. Und in solchen Zeiten ist es gut, wenn wir wissen, was steht denn geschrieben? Wo stehen denn Gottes Zusagen für mich in seinem Wort? Und das einfach wieder ganz neu lebendig werden zu lassen, in einer Zeit, wo es uns wirklich dreckig geht. Und eins steht fest, Gott ist treu. Und vielleicht gerade in so einer Zeit, wo wir Gott nicht spüren oder vielleicht eine gewisse Distanz zu ihm spüren, dann ist Gott trotzdem da. Wenn sich einer entfernt, dann sind wir das. Aber Gott niemals. Gott ist treu, weil er einfach nicht anders kann. Wüstenzeiten und Gottes Zusagen neu entdecken, zu entdecken. Lukas 5, Vers 16, eine andere Begebenheit. Jesus aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden, der Luther übersetzt hier Einöden, da haben wir dieses Wort wieder, und betete. Jesus zog sich zurück in die Einöde, in die Wüste und betete. Einsame Gegenden, Orte der Stille. Wüstensituationen, die uns einfach mal runterfahren lassen, zur Ruhe kommen lassen. Raus aus der lauten und geschäftigen Welt, aus dem Stress, aus den Zeiten der Unruhe. Das klingt ja echt verlockend, aber der Weg dahin ist meistens nicht so gut. Burnout, Depressionen, vielleicht ein Unfall oder eine Pandemie. Auch hier kann Gott uns mal hineinführen, um einfach mal stille zu werden, zur Ruhe zu kommen. Stille vor ihm zu werden, hören, was vielleicht dran ist. Wo will Gott mich haben? Vielleicht da eine neue Ausrichtung zu finden. Oder läuft was falsch in meinem Leben, was ich überhaupt nicht mitkriege in dieser Geschäftigkeit, in meinem Alltag? Und hier kann auch der Beginn von heilenden Beziehungen liegen. Einfach mal runterkommen, sich hinterfragen und seine Beziehungen hinterfragen. Wüstenzeiten zur Umkehr. Wüsten scheinen unendlich, haben das gerade schon auch im Brainstorming gehört. Auch Wüstenzeiten können unendlich sein. Die Generation des Volkes Israel, was in die Wüste hineingegangen ist, ist aus der Wüste nicht mehr herausgekommen. Das war Gottes Plan. Aber Gott hat sie versorgt. Und das waren schon Wunder an Wunder. 600.000 Männer mit ihren Familien mussten versorgt werden. In einer Wüste, in einer Einöde. Und wenn wir in das 5. Buch Mose gehen, dann gibt es einen wunderbaren Rückblick auch auf diese Wüstenzeiten. Und da steht zum Beispiel im Kapitel 2, Vers 7, denn der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er hat dir dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt. Deine Kleidung ist an dir nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre. Gott versorgt in Wüstenzeiten. Er geht mit. Auch wenn wir es vielleicht manchmal gar nicht merken. Und Krankheiten können bleiben. Der Verlust eines lieben Menschen ist endgültig. Aber Gott ist da und gerade in Wüstenzeiten begegnen wir diesem lebendigen, allmächtigen Gott. Da wird er besonders erfahrbar, weil er, und Luther übersetzt das hier so schön, die Wüstenzeiten auf sein Herz nimmt. Manche schreiben, dass Gott mitgeht und mit dabei ist und Luther schreibt das hier so schön, er nimmt die Wüstenzeiten auf ein Herz. Ihm ist das nicht egal, wenn du gerade in so einer Krise steckst. Er sieht das. Und er ist da. Und er möchte deine Stütze und dann deine Hilfe sein. Wüstenzeiten als ein Ort, an dem wir Gottes Güte und Treue erleben. Was kommt nach einer Wüstenzeit? Auch hier, 5. Mose, Kapitel 8, denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen, ein Land voller Olivenbäume und Honig, ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, das ist das, was das Volk kannte an der Wüste, ein Land, in dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangelt, ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen haust. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Das war das, was nach der Wüstenwanderung vom Volk Israel berichtet wird. In Matthäus 4, die Situation, wo Jesus vom Teufel versucht wird, heißt es hinterher, als Jesus ihm das dritte Mal gesagt hat, was geschrieben steht, da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Und einige Verse später, Vers 17, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und nach der Situation, wo Jesus die Stille gesucht hat, um zu beten, lesen wir einige Verse später, und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Veränderungen durch Wüstenzeiten. Nichts mehr ist so, wie es mal war. Andere, vielleicht bessere Umstände. Wenn du dich in einer Wüstenzeit befindest, dann versuch darüber zu reden mit Menschen, denen du vertraust. Erzähle davon, wie es dir geht. Möglicherweise kannst du es sogar in der Gemeinde öffnen und die Gemeinde hat Möglichkeit, für dich zu beten. Und das ist wichtig, sich zu öffnen in solchen Zeiten. Betet für mich, mir geht es nicht gut. Und einfach diesen ganz neuen Blick zu bekommen. Wir haben das am Anfang gehört von David. David erlebte auch immer Wüstenzeiten. Aber David ist es immer wieder gelungen, einen Blickwechsel zu machen. Von dem, wo es ihm wirklich schlecht geht, hat er immer wieder den Blick auf Gott geschafft. Das ist wichtig in unseren Wüstenzeiten. Vielleicht hast du aber auch eine Wüstenerfahrung hinter dir, wo du vielleicht Dinge drin gelernt hast, wo dir manches vielleicht deutlich geworden ist. Und auch hier, rede davon. Mach anderen Menschen Mut, die vielleicht in einer Wüstenzeit mittendrin stecken. Und sei Zeugnis von dem, was Gott an dir getan hat, durch eine Wüstenzeit. Gott führt in die Wüste, um stille zu werden, um Vertrauen zu lernen, zur Buße und zur Umkehr und um mit ihm Besonderes zu erleben. Gott führt in der Wüste. Er geht voran, er versorgt in Notzeiten, er legt die Wüstenwanderung auf sein Herz. Er nimmt sich da deiner an. Und Gott führt aus der Wüste heraus mit neuen Aufgaben, mit neuen Erkenntnissen und mit der Gewissheit, dass seine Zusagen für dich nicht an Gültigkeit verloren haben. Vielleicht mit neuen Perspektiven und vielleicht als veränderte Persönlichkeit. Doch was, wenn durch Regen erst der Segen, wenn erst durch Tränen Heilung kommt? Was, wenn erst lauter wache Nächte mir dann zeigen, du bist da? Was, wenn im Leid in Wirklichkeit vielmehr deine Gnade wohnt? Amen. Wir stehen nochmal auf zum Gebet, bitte. Wem es möglich ist. Herr Jesus, wir möchten Danke sagen dafür, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Ja, und wenn das so ist, dann dürfen wir mit dir rechnen, jeden Tag und jede Stunde in unserem Leben. Und wir dürfen deine Zusagen für uns in Anspruch nehmen. Und Vater, auch in Zeiten, wo es ungemütlich wird, wissen wir, dass du da bist. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, wenn wir in solche Zeiten geraten oder wenn wir in solchen Zeiten drinstecken, dass uns dieser Blickwechsel gelingt. Von unseren Nöten, unseren Sorgen und Problemen auf dich hin. Weil du es bist, der uns in Notsituationen führt und leitet und der uns auch da rausbringen kann. Danke, Herr, dafür, dass du treu bist und dass du uns unendlich liebst. Amen.